Wir zeigen dann ja, was gibt's so, ist es essbar oder nicht, was enthält es für Inhaltsstoffe, wie wurde es vielleicht auch historisch schon genutzt, wie hat sich die Nutzung auch im Laufe der Geschichte verändert bei bestimmten Arten. Da gibt's ja auch einiges, was sagt die Wissenschaft so. Und natürlich auch ganz, ganz wichtiger Punkt immer, wie stehen die Arten eigentlich so im Ökosystem da in Verbindung mit anderen Arten.
Wenn man irgendwie früher ein Computerspiel oder so gespielt hätte, man hat so ein neues Level und plötzlich geht man durch den Wald und sieht diese Art überall und denkt so, was, war die immer schon da? Also das ist uns auf jeden Fall immer wieder so gegangen, dass wir neue Arten entdeckt haben.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich Gäste da, die einen schönen Namen mitgebracht haben, nämlich Buschfunkistan. Hallo Norman und Vanessa.
Hi.
Wir gehen hier übrigens wieder raus in die Feldflur bei schönstem Frühlingssonnenschein und unterhalten uns mal über das, was ihr da so treibt. Also mal ganz vorneweg, das kann man auch anschauen. Ihr habt einen großen YouTube-Kanal, also mit deutlich über 200.000 Followern. Läuft auch unter Buschfunkistan, da findet man euch. Ne?
Genau.
Ihr habt auch schon verschiedene Bücher geschrieben. Ne? Das letzte heißt Fast so wild, um wahr zu sein. Ah, hier bollert gerade. Wir sind hier in der Zivilisation, muss man noch dazu sagen. Gleich nicht mehr. Hallo. Und gleich in der Feldflur. Ja, also Fast so schön, um wahr zu sein. Das waren, ich glaube, das und auch euer Vorgängerbuch waren auch beide Spiegel-Bestseller. Ne?
Genau, ja. Fast zu wild, um wahr zu sein. Und das davor heißt mittendrin und draußen.
Ja. Also bevor ich da nochmal nachhake, die Frage, jetzt kommt tatsächlich noch ein Auto. Ja, ihr seht schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind hier voll in der Zivilisation. Und wir haben gedacht, wir sind hier draußen. Nein, das ist ein Aussiedlerbauernhof. Und hier ist anscheinend gerade ein bisschen was los, aber gleich sind wir ganz draußen. Nein, da kommt noch ein Pickup. So nach dem Motto, wir sind hier in der abgelegenen Eifel, so wie hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Aber die sieben Zwerge sind heutzutage auch motorisiert. Da habe ich den Eindruck. So, weil das ist hier ein gesperrter Feldweg, aber naja, so geht das halt auf den Dörfern. Wir kommen mal zurück zu unserem Intro. Ich würde von euch gerne wissen, was euer schönstes Walderlebnis bisher war.
Also, ich habe eins, das ist schon so ein paar Jahre her. Da haben wir mal so ein bisschen nach Morcheln geschaut eigentlich. Ne? Auch klassische Frühjahrspilze.
Ja, ihr seid ja auch so ein bisschen Pilzfreaks, ne?
Ja, kann man so sagen. Und gerade Morcheln ist schon so eine zu so einem leichten Wahn geworden über die Jahre.
Mhm. Wieso? Haben die halluzinogene Inhalte?
Oder? Nee, das nicht. Die sind einfach lecker und aber auch sehr schwer zu finden.
Aha.
Also ökologisch haben sie schon gewisse Ansprüche. Und es ist auch immer nur so ein ganz kurzes Zeitfenster, wo man sie finden kann. Das ist meistens so 2-3 Wochen lang oder so. Und dann ist auch schon wieder vorbei. Und da haben wir mal so einen ganz jungen Waldkauz getroffen. Aber wirklich, man könnte wirklich sagen, wir haben den getroffen. Also der saß gar nicht weit vom Weg auch entfernt, so ganz tief auf so einem Ast und hat uns so angestarrt, war noch sehr jung, sah noch so ein bisschen zerzauselt aus.
Was war, also es war Frühjahr, oder? War es
Frühling, so? Genau.
Okay.
Ja. Und war einfach sehr magisch, so nah an so einem Tier zu stehen. Also erst haben wir es ja gar nicht mitbekommen. Wir sind da einfach so den Weg lang gelaufen und gucken so nach rechts und dann sitzt er da auf einmal und guckt uns so an und ist auch völlig gechillt gewesen. Das war schon spannend. Wir sind natürlich jetzt auch nicht ganz nah rangegangen. Wir wollten den ja auch nicht verstören.
Vielleicht hat er aber auch umgekehrt gedacht, cool, ich komme so nah an Menschen ran, die laufen gar nicht weg. Das ist ja immer eine Interpretation.
Ja, wir haben an dem Tag auch Morcheln gefunden, aber das war eigentlich so dann das eigentliche Highlight. Also, ja.
Bei mir, Vanessa?
Also Eulen treffen ist immer ganz besonders und eigentlich wollte ich genau die gleiche Geschichte erzählen. Deshalb musste ich jetzt nochmal nachdenken. Und insgesamt sind natürlich irgendwie Tierbegegnungen immer schön. Aber jetzt fällt mir auch noch eine andere Geschichte ein, auch auf Morchelsuche. Und da haben wir Morchelbecherlinge gefunden. Und das war so irgendwie, Norman hat gemeint, ja, da ist einer und ich gucke hin. Und dann ist da ein Morchelbecherling, aber direkt daneben ist auch die Cordyceps gracilis. Wie ist der deutsche Name nochmal?
Das hört sich kompliziert an.
Das ist die Raupenkernkeule in dem Fall.
Die Raupenkernkeule, genau. Und das ist eben ein ganz kleiner, leuchtend orangener Pilz, der eben auf Schmetterlingsraupen parasitiert, also die auch umbringt und dann unter der Erde praktisch aus den Raupen rauswächst und die Fruchtkörper kommen raus. Und die sind halt nur so ganz klein, so 2-3 Zentimeter groß. Und das ist dann schon cool, wenn man den dann findet. Weil,
ja. Also das sind schon sehr spezielle Erlebnisse. Ich kann mich in dem Zusammenhang nur erinnern, ich habe mal irgendwo eine Dokumentation gesehen, dass, ich glaube in Tibet oder wo das war, ne, die diese Pilze sammeln, die werden da, ich sag mal, gehandelt wie Gold. Mhm. Ist das, ich weiß auch, oh, keine Ahnung, was man mit denen macht.
Das ist Ophiocordyceps sinensis. Das ist auch eine Raupenkernkeule.
Ja.
Und genau, die sind allerdings dann noch so schwarz-grau von der Farbe, also noch mal schwerer zu finden. Genau.
Aber hier mit dem, was du gefunden hast, damit macht man nichts. Da freut man sich einfach nur drauf.
Ja, die sind auch nicht wirklich erforscht. Also die da ja, in Asien teilweise gefunden werden, die sind halt gelten so ein bisschen als leistungssteigernd und so, deswegen sind sie
wie Nashornpulver oder
ja,
sowas.
Okay. Also es gibt da schon Studien, die da so in so eine Richtung hindeuten, dass da was dran sein könnte, weil die enthalten so einen Stoff, der ist chemisch sehr ähnlich wie Adenosin und der Körper kann das ähnlich verwenden. Aber klar, die Wildsammlung ist natürlich die Frage. Man kann nämlich auch den es dort in Asien gibt oder auch verwandte Arten mittlerweile ganz gut kultivieren und dann als Zuchtpilz. Ja. Einfach. Und dann, das ist natürlich super, ne? Wenn der dann einfach auf Reis oder so angebaut wird und man dann die Fruchtkörper erntet, dann muss man den jetzt nicht im großen Stil wild suchen.
Da sind wir schon auch nochmal beim Thema Wild suchen. Ich weiß, bei uns im Garten, also ich bin kein Pilzexperte, das vorneweg. Ich interessiere mich für alles Mögliche und für Pilze schon auch, aber nicht für Speisepilze. Da gibt es aber auch so Morcheln, die sind, glaube ich, die auch im Frühjahr auftauchen, so ein bisschen lila und aber wirklich sehr giftig, oder? Also uns zumindest. Ich also
meinst
mal
du Lorcheln, oder? Meinst du Lorcheln?
Vielleicht sind es auch Lorcheln. Das ist ja nur ein Buchstabeunterschied.
Ein Buchstabeunterschied, der über Leben und Tod entscheidet.
Ja. Das gibt es häufiger, glaube ich. Aber Pilzen besonders schlecht. Ja, also ne, sie waren so, sehen so ein bisschen lila aus. Auch so wie so kleine Gehirne, so ungefähr.
Ja, genau. Die Morcheln sind eher so wie Bienenwaben.
Ja.
Und die Lorcheln haben eher so Hüte wie Gehirne. Genau.
Also die sind schlecht.
Ja, die sind sehr giftig, die Lorcheln. Also roh, tödlich. Und in manchen Ländern werden sie aber auch zubereitet. Die werden dann mehrfach abgekocht und das Kochwasser wird dann auch weggekippt und so. Es ist aber mittlerweile auch diese Praktik insofern so ein bisschen umstritten, sage ich mal, weil man da jetzt auch so karzinogene Stoffe vermutet. Aber was halt auch interessant ist tatsächlich, wenn man die zubereitet und abkocht, die Gifte von den Lorcheln, die gehen dann ins Kochwasser und auch in den Dampf. Das heißt, eigentlich muss man das draußen machen, dieses Abkochen oder drinnen mit ganz viel Durchzug und Abzugshaube an und sonst was. Weil wenn man diese Dämpfe einatmet, kann man sich dann auch vergiften.
Tja, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte keine Lorcheln kochen, das macht keinen Sinn. Also es ist also schlimmer als Kugelfisch zubereiten oder irgendwelche Sachen, also davon abgesehen. Das ist ja eh kein
Fleisch. Haben wir keine Erfahrung.
Nee, ich auch nicht. Das ist schon mal ein Vorteil, aber auch bei Pilzen bitte aufpassen. Ihr bringt ja Leuten insgesamt Natur näher. Ihr habt, glaube ich, auch einen Insta-Kanal, ne?
Genau.
Also irgendwo habe ich es gesehen. Das war nicht auf YouTube. Irgendwo bin ich über euer Video gestolpert. Da ging es, glaube ich, um Schachtelhalm. Schachtelhalme, die jetzt sprießen und die zuerst ihre, ja, es sind ja keine Samen, es sind Sporenträger, die da rauskommen. Und du, Norman, hast das da als Delikatesse beschrieben. Also ich wusste gar nicht, dass man die essen kann. Was, sind die gesund? Also ich meine, ihr könnt das übrigens nachschauen. Ne? Ihr habt ja also einen Insta-Kanal, ihr habt YouTube-Kanal, da kann man sich verschiedenste Sachen nochmal anschauen. Weil wenn ich das jetzt beschreibe oder du und die Leute gehen raus in die Wiese und sagen, ach, das sieht so aus, wie sich das im Podcast angehört hat, könnte das so ähnlich unangenehm enden wie mit Leucheln statt Morcheln. Ne?
Ja, doch, durchaus.
Und das nur vorneweg, immer genau hingucken und im Zweifelsfall nochmal bestimmen. Aber es sah jedenfalls cool aus. Wie bereitet man die zu?
Ja, die kann man einfach zum Beispiel andünsten. Also gesundheitlich sind die jetzt nicht so gut erforscht. Ne? Das ist ja eh bei der Natur oft so ein Ding, dass wir so als Menschheit schon sehr weit fortgeschritten sind in vielen Dingen und das Weltall erkunden oder es noch weiter erkunden wollen und sonst was. Aber bei ganz vielen Pflanzen und Pilzen wissen wir nicht mal so richtig, was da eigentlich so drin ist.
Und man isst das einfach, und weil man früher gesagt hat, ach, wir werden nicht so alt, ist das wurscht.
Man weiß halt so, es ist irgendwie nicht giftig. In dem Fall jetzt die Sporentriebe vom Ackerschachtelhalm, genauer gesagt. Ne, weil es gibt ja auch giftige Schachtelhalme.
Also Schachtelhalme, nur mal von der Beschreibung, falls ihr nicht genau wisst, wie das aussieht. Die machen so, die sehen eigentlich aus wie so Miniatur-Tannenbäumchen. Ja, also so in so Etagen. Ihre, ja, das sind schon Blättchen, aber die sehen eigentlich eher aus wie Nadeln, ne? Oder so dünn.
Ja. Ja, aber die Sporenstände ja dann nicht.
Aber die Sporenstände eben nicht. Aber weil man, wenn man sagt, Schachtelhalm kenne ich, ne, in so Etagen aufgebaut, wird so, keine Ahnung, ich sag mal 30 cm hoch oder was. Aber diese Sporenträger, die sehen eher aus wie ein überdimensionales halbes Wattestäbchen,
ja,
in das Braun.
Ja, doch, ja.
Was staubt. So, also wenn ihr Wattestäbchen findet, bitte nicht alle Wattestäbchen gleich essen. Aber wenn ihr wisst, es ist Ackerschachtelhalm oder der Sporenträger, dann könnte man die in der Küche zubereiten, obwohl kein Mensch so ganz genau weiß, ob die nicht doch gesundheitsschädlich sind. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, also gesundheitsschädlich, dafür gibt es da jetzt keine Anhaltspunkte so richtig, glaube ich. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Also es ist so eine Konsistenz und ein Geschmack. Ne? So in der wilden Natur gibt es ja echt vieles, was man da entdecken kann, was man irgendwie so noch nie sonst irgendwo kennengelernt hat wahrscheinlich. Also vor allen Dingen nicht im Supermarkt, ne?
Ja, ja, das ist, und hat natürlich dadurch auch ganz andere Inhaltsstoffe, ne? Weil, sagen wir mal, unser Gemüse und die ganzen Sachen, das ist ja, wenn man es mal böse ausdrückt, was für Weicheier. Ne? Also es sind Bitterstoffe weg, also außer von ganz bestimmten Dingen, wie Chicorée oder so, aber grundsätzlich Bitterstoffe raus, ganz viele herbe Dinge weg, damit das im Salatdressing nicht allzu deutlich raussticht. Vielleicht darf auch gerne süß sein. Und dadurch sind aber eben auch ganz viele Wirkstoffe flöten gegangen. Ne?
Ja, insgesamt auch. Also die Nährstoffdichte ist insgesamt ja bei so Wildpflanzen deutlich höher als jetzt in so Supermarktsalaten oder so zum Beispiel jetzt als Vergleich.
Ja, weil es ist ja auch, weil, also zum einen wurden ja oft gewisse Sachen weggezüchtet, wie du schon sagtest, weil man halt auf andere Sachen ja irgendwie fokussiert, ne? So Lagerfähigkeit, Transportfähigkeit, Aussehen, Zuckergehalt, solche Sachen so bei der Zucht. Aber dann ist ja auch noch der Faktor so Pflanzenschutzmittel. Solche Sachen können ja auch dazu führen, dass Pflanzen eigentlich so ein bisschen gechillter werden und sich so denken, ja, Mensch, warum soll ich jetzt eigentlich noch so viel sekundäre Pflanzenstoffe produzieren und so viele Antioxidantien, wenn mich ja eigentlich gar nichts mehr so richtig bedroht. Also irgendwie die Fressfeinde sind tot, alle möglichen Pathogene sind tot, alles um mich rum ist tot.
Also das heißt, also gestresste Pflanzen sind gesünder als entspannte.
Ja, in einer gewissen,
ich gar nicht
mehr. Ja, ja, doch, aber ich denke schon, in einer gewissen Weise ist da schon was dran. Also ne, so die Wildpflanzen, da ist halt was los. Da kommt halt ständig irgendjemand und will dran rumknabbern. Und dann kommt da noch der Pilz vorbei und will irgendwie sonst was auslösen und so. Und die Wildpflanzen, die müssen sich ja permanent irgendwie auch zu verteidigen wissen.
Ja, 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 klar.
Also das und wir stimmt. Profitieren dann davon, wenn wir die entsprechend richtigen essen und nicht die falschen.
Das ist ja letztendlich auch beim Waldbaden so. Und diese Terpene, die man dann einatmet, das sind ja häufig Stresssignale, gerade bei Nadelbäumen. Das riecht total lecker, ne? Also was für Pflanzen, sagen wir mal, was stressig ist, ich wollte schon sagen, schlecht ist es ja nicht, wenn man abwehrbereit sein kann, aber was für Pflanzen stressig ist, muss für uns nicht schlecht sein. Ne?
Ja.
Das ist ja in der Massentierhaltung ein bisschen anders. Ne? Gestresste Tiere, für diejenigen, die Fleisch essen, muss man sagen, die haben natürlich auch Stresshormone drin, die dürften nicht so gesund sein.
Ja.
So, also ihr bringt beide die den Menschen die Natur näher auf sehr unterhaltsame Weise. Ihr habt das so ein bisschen aufgeteilt, ne? Für euch von der Arbeit her, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe. Also nicht beim Schreiben, aber bei den Videos.
Ja, in den Videos, da bin ich halt vor der Kamera. Vanessa ist eher hinter der Kamera, aber so rein vom Know-how her sind wir auf jeden Fall sehr ähnlich unterwegs oder ergänzen uns. Also Vanessa beeindruckt mich dann oft immer wieder noch mit so Insektenwissen oder Vogelwissen. Und
ja. Und ich mache dann halt genau Kamera und Schnitt und ja, Norman geht dann oft tief in die Recherche der Studienlagen und vergräbt sich da drin und ja, so.
Auch ein schöner Hinweis. Ihr macht das Ganze halt faktenbasiert, ne? Und das kommt aber locker leicht rüber. Ne? Das ist eigentlich, das ist Wissenschaftskommunikation, ne?
Ja, so ein Stück weit auch. Also wir versuchen so einen ganzheitlichen Ansatz, in Anführungsstrichen, so an den Tag zu legen, dass wir halt die Arten zeigen, auch egal ob essbar oder nicht essbar.
Und auch die Vögel müssen nicht gegessen und werden, die kann man auch so zeigen.
Auch, und auch
ein
bei Pflanzen.
Wo ist die Gabel?
Es ist natürlich auch bei Pilzen, wenn man anfängt. Das ist auch normal, ne? Aber die allermeisten Leute, die jetzt Pilze lieben, die haben halt mal angefangen mit, was kann ich essen, was schmeckt mir gut, das finde ich toll. Und der Rest, der kommt dann oft erst.
Ja.
Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Ansatz, den wir so mitverfolgen. Erstmal, Hauptsache erstmal Begeisterung auslösen. Und dann kommt ganz viel dann auch noch von alleine oder man kann dann auch noch im weiteren Schritt. Ne? Und wir zeigen dann ja, was gibt's so, ist es essbar oder nicht, was enthält es für Inhaltsstoffe, wie wurde es vielleicht auch historisch schon genutzt, ja. Wie hat sich die Nutzung auch im Laufe der Geschichte verändert bei bestimmten Arten. Da gibt es ja auch einiges, was sagt die Wissenschaft so. Und natürlich auch ganz, ganz wichtiger Punkt immer, wie stehen die Arten eigentlich so im Ökosystem da in Verbindung mit anderen Arten. Also ne, es ist ja irgendwie, gibt ja eigentlich fast nichts, was einfach nur so ganz alleine irgendwo ist, sondern die meisten Sachen bedingen sich ja irgendwie gegenseitig und interagieren. Mal auf eine symbiotische Art und Weise, mal vielleicht auch eher auf eine, wir bekämpfen uns, parasitäre Art und Weise. Aber es ist ja schön, das dann auch alles also so zu zeigen. Ne?
Ja, ja, und dann freut man sich halt, wie du, Vanessa, über so einen parasitären Pilz, der gerade eine Schmetterlingsraupe umgebracht hat. Und den, aber ich, wie gesagt, habe von Pilzen nicht so viel Ahnung. Jetzt bewusst zumindest habe ich das noch nie gesehen. Vorbeigegangen bin ich bestimmt schon ein paar Mal.
Ja, weiß ich nicht. Also den haben wir bisher nur in diesem einen Wald gefunden.
Okay. Also so selten ist
der. Das ist schon eher eine seltene Nummer. Und wie gesagt, wenn der 2 Zentimeter groß und 1 Millimeter breit ist.
Dann, das ist schon sehr klein, ja.
Freut man sich auch einfach darüber, dass man gerade die Augen auf dem richtigen Flecken Erde hatte.
Du hast ja gesagt, du hast dich zufällig gebückt, weil du eigentlich die Morchel greifen wolltest.
Ja, die Scheibenmorchel, genau, ja.
Ja, genau.
Morchelbecher.
Jetzt seid ihr beide Autodidakten, richtig?
Ja.
Also das heißt, ihr habt euch das selber beigebracht. Da dreht sich ja gerade so ein bisschen der Wind. War ja früher so ein bisschen anrüchig. Ne? Also studiert habt ihr das nicht. Ne? Und heutzutage nee. ist das viel akzeptierter oder habt ihr da eine andere Erfahrung gemacht?
Ja, also wir stoßen da auf jeden Fall auch auf durchaus ja, viel Zuspruch. Weil ich meine, mittlerweile haben wir echt viel Wissen uns angeeignet und sind ja auch immer noch dabei. Also jetzt kürzlich zum Beispiel war auch so ein Ding, da waren wir in der Schweiz unterwegs und da wuchs dann am Wegesrand der klebrige Salbei. Und den kannten wir zwar schon so ein bisschen vom Hörensagen und so, aber in den Gebieten, wo wir unterwegs sind, ist er jetzt nicht so häufig unbedingt zu finden. Und da, wo wir dann in der Schweiz waren, war der einfach alle paar Meter am Wegesrand. Das war so, ja klar, klebriger Salbei. Klassiker, gibt's überall, so gefühlt, wenn man Ort dort war. Und dann waren wir so zurück und das erste war dann erstmal jetzt gucken, so klebriger Salbei, was gibt's da eigentlich so für Studien, was enthält der alles so und überhaupt, also es ist dann schon immer oft so ein Trigger, man sieht irgendwas, was man noch nicht so gut kennt und dann.
Das geht dir ja wahrscheinlich auch so, wenn man irgendeine neue Art findet, die man zum ersten Mal sieht, dann ist man total und dann.
Ja, da bricht so ein bisschen der Sammeleifer aus. Ne?
Ja, nicht unbedingt der Sammeleifer.
Also der geistige meine ich, nicht der echte.
Genau, der Informationssammel.
Nee, also man muss auch nicht alles haben und anfassen. Es gibt ja so Leute auch in dem Bereich, Dokumentarfilme, die alles in die Hand nehmen müssen. Und vielleicht auch essen. Nee, das brauche ich auch nicht. Nee, also, aber sammeln im Sinne von ich habe das gesehen. Also ich sammle das auch nicht in dem Sinne aktiv, aber es ist so, ja, die Entdeckerlust, so, wow, ich habe das schon mal gesehen, cool.
Ja, es ist auch wie, wenn man irgendwas freischaltet in irgendwie, also wenn man irgendwie früher ein Computerspiel oder so gespielt hätte, man hat so ein neues Level und plötzlich geht man durch den Wald und sieht diese Art überall und denkt so, was, war die immer schon da? Also das ist uns auf jeden Fall immer wieder so gegangen, dass wir neue Arten entdeckt haben.
Und das ist das, was ich auch vorhin meinte, mit autodidaktisch Wissen erarbeitet. Es ist ja letztlich wurscht, wie man sich das erarbeitet. Und selbst ein Studium kann einem ja nur Grundlagen liefern. Ne? Also das, selbst auch da muss man sich ständig weiterbilden, das verfeinern. Und das Wissen für Expertinnen und für Experten, das bringt dann eigentlich das Leben, wenn man dranbleibt. Ne? Und das meine ich mit akzeptiert. Also zum Beispiel Jane Goodall, die ich kenne, die hat das auch autodidaktisch gemacht. Ne? Die ist mit ihrer Schimpansenforschung, das nicht studiert ist, sehr angefeindet worden aus der etablierten Wissenschaft und ist natürlich dann Jahre später als absolute Koryphäe in dem Bereich anerkannt worden. Aber das war früher eben was, sagt, also wenn das nicht eine entsprechend universitäre Ausbildung ist, wird es nicht anerkannt. Das hat sich heute, glaube ich, schwer geändert. Ne? Aber das war nur die Frage, ob ihr da eine Erfahrung gemacht habt, ob das bei euch auch so ist, dass das wird auch nicht mehr hinterfragt, oder?
Ja, also zum einen kann man, denke ich, auch auf unserem Kanal sehen, dass wir praktisch 90% unserer Lebenszeit draußen in und mit der Natur verbringen. Ja. Und dadurch, denke ich, kann man ja nicht anzweifeln, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen, weil wir damit eben leben und auch unser Leben so danach ausrichten. Also wenn es um einen Termin geht oder so und andere Menschen vielleicht sagen, okay, welches Datum ist dann? Dann sind wir erstmal, oh, welche Pflanze blüht da gerade? Oder welcher Vogel ist da gerade wieder da? Also die Zeitrechnung verschiebt sich ja auch so nach dem Naturrhythmus. Und dementsprechend, ich glaube, man merkt das wahrscheinlich. Also man kann es wahrscheinlich auch nicht verbergen.
Nee, und das ist ja, also man liest es bei euch, man sieht es auch auf YouTube und ihr macht das ja auch live. Ne? Also ihr macht Veranstaltungen draußen, zusammen zum Beispiel mit einer Wildnisschule. Das kann man übrigens auf eurer Homepage, die heißt auch Buschfunkistan, nachschauen. Es ändert sich ja ständig, was ihr anbietet. Das ist natürlich nochmal was anderes. Ne? Wenn die Leute mit euch durch den Wald oder durch die Wiesen laufen und können das sofort sehen. Ne? Die Faszination, das ist ja auch, hat ja auch was mit Ausstrahlung zu tun, dass man weiß, ihr brennt dafür und ihr wisst ja auch unheimlich viele Details. Was ist für euch so das Skurrilste oder Überraschendste der letzten Jahre so an Naturüberraschungen? Das fand ich echt cool. Gibt's da was? Ich hab hier was ich cool finde. Kann ich aber gleich mal dazu.
Knoblauchsrauke.
Ja, genau. Mhm. Und die Knoblauchsrauke, die kann man natürlich auch essen. Ne? Davon kennen die Leute. Aber was, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, diese Geschichte, wie die kleine Bäumchen bekämpft. Ne?
Ja.
Dann erzählt ihr es. Ihr wisst es wahrscheinlich auch besser als ich.
Ja, die Knoblauchsrauke, also zum einen hat die auch eine überraschend große Wurzel, die man übrigens auch essen kann, die so ein bisschen wie Kresse schmeckt. Aber davon mal abgesehen, ja, die gibt Stoffe frei, die beeinflussen eben so ein bisschen die Mikroorganismen da im Boden und vor allen Dingen auf so eine Art und Weise, dass Mykorrhiza-Pilze dort so ein bisschen verdrängt werden. Also es ist so ein bisschen wie so ein, ja, man könnte jetzt übertrieben so ein bisschen sagen, sie gibt Fungizide in die Erde ab und dadurch haben kleine Bäumchen schlechtere Chancen, groß zu werden, weil ihre Pilzfreunde nicht da sind.
Ja, und dadurch hat die Knoblauchsrauke mehr Licht.
Ja, ne, und so kann so eine, ich meine, die wird ja jetzt auch nicht viel größer als auch mal 60 cm oder so, hat die halt in einem Wald, hier ist es doch schon recht dunkel, würde ich sagen, durch die großen Bäume. Und wenn jetzt die kleinen an ihr auch noch vorbeiwachsen, dann ist halt hier Schicht. Ne? Und hier sind ja einige kleine, hier sind kleine Kirsche, kleine Buchen, kleine Hainbuchen. Hier kommt schon einiges nach. Und nur mit ihrem Wurzelsystem, keine Ahnung, ob das hier schon diesen halben Meter bis zu der Kirsche reicht oder umgekehrt die Kirsche schon bis darüber, die kriegt, also alles, was da im Umfeld an kleinen Bäumen steht, kriegt auf jeden Fall Schwierigkeiten, ne?
Mhm.
Ja. Durch diesen kleinen Knilchen.
Ist auch ein schöner Waldabschnitt hier.
Ja,
das ist so ein Bachtal und ja, hier unten rauscht, na, rauschen tut es nicht, aber es plätschert ein kleines Bächlein hier durch. Und hier sieht es auch einigermaßen idyllisch aus. Das ist hier ein, hier ist richtig Mitschneide, ein Privatwald. Und da wird, man sieht so ein bisschen schon so ein paar Stümpfe, wo drin rumgeschnippelt wurde, aber nicht allzu viel. Die Bäume sind auch noch nicht so dick. Ne? Also irgendwas zwischen, sagen wir mal, 15 und 50 Zentimeter, aber es liegt auch ein bisschen Totholz rum, auch stehendes, liegendes. Also macht eigentlich einen ganz idyllischen Eindruck.
Ja, und von Bodenverhältnissen her hier sowas. Also meine Augen sind ja ständig auf Pilzsuche, auch wenn keine Pilze da sind.
Wir gucken hier auf eine bemooste Böschung. Ja, genau. Suchst du Pilze?
Nee, aber die ist so, da sind, ich sehe die Pilze, wie sie da irgendwann mal stehen, so auf solchen Spots. Ne? Das ist immer so.
Für mich ist das immer interessant, weil eben, was mir natürlich sofort ins Auge sticht, sind die ganzen kleinen Bäume hier drin. Guck mal hier, die kleinen Hainbuchen,
ja,
hier überall. Ne?
Stimmt, ja, siehst du, die habe ich, hab ich jetzt nicht so bewusst gerade gesehen. Ja, ja, ich habe eher so gedacht, so, ja, hier ist so richtig nährstoffarm und durch diese Böschung ist es so ein bisschen freigelegt. Hier ist auch so ein bisschen die, teilweise der Boden einfach auch so ganz unbewachsen und so. Und das lieben wir Pilze, also vor allen Dingen die Pilze, die dann hier mit den Rotbuchen in Symbiose wachsen.
Ja.
Die, solche Stellen, da bilden die gerne Fruchtkörper.
Aber ist schon interessant. Also, so erlebt jeder Mensch den Wald anders. Ne? Was ist das bei dir, Vanessa? Guckst du auch, isst du erst nach Pilzen?
Ja,
oder?
Ja, also schon viel nach Pilzen, auch nach Pflanzen, auch oft nach Vögeln, weil ich ja auch dadurch, dass ich mit der Kamera unterwegs bin und dann in unseren Videos so Zwischensequenzen mache, wo einfach, wenn immer so eine Informationsflut kommt und dann kommt erstmal wieder ein Käfer oder ein Vogel oder irgendwas zum Abschalten, kurz ein bisschen processen, was da gerade alles reinkam an Infos und dann geht's weiter mit der nächsten Pflanze oder Pilz, genau. Und dementsprechend bin ich auch oft in den Bäumen oben.
In verschiedenen Etagen zu uns teilweise unterwegs. Aber guck mal, da haben wir schon mal drei Sichtweisen auf den Wald. Ne? Und es ist trotzdem derselbe Wald. Das ist schon interessant, dass das Weltbild und auch das Detailbild im Kopf entsteht und bei jedem Menschen tatsächlich anders. Ne?
Ja, und es ist auch bei jedem Menschen anders, welcher Sinn gerade so aktiver ist. Ich meine, manche Menschen sind ja auch super gut mit dem Vogelstimmen hören oder so. Genau.
Ja, im Hintergrund war zum Beispiel eine Amsel vorhin oder gerade. Wo ich immer so ein bisschen, was ich jetzt immer faszinierend finde, dass Amseln eigentlich Waldtiere sind. Die meisten Leute denken wahrscheinlich automatisch am Garten. Ne?
Ja, oder dass Amseln früher eigentlich noch gereist sind und jetzt trifft man sie das ganze Jahr so. Auch so ein Fakt, den man so erstmal wieder,
ja, und dass es eben nicht in den Genen liegt, so nach dem Motto, diese Vögel müssen ziehen. Nö, wenn es nicht notwendig ist, lassen sie es. Ne?
Ja.
Das ist ja für die Amseln ist das ja weniger Stress.
Ja.
Ja, weil Vogelzug ist schon brutal. Ne? Vor allem auch, ich glaube, ich habe es mal irgendwo gelesen, dass dadurch, dass sie ihre Fettreserven verbrennen auf dem Flug, dass dadurch, wenn die irgendwo in der Gegend aufgewachsen sind, wo es halt besonders viele Schadstoffe gibt, dass dann auf einmal sehr viel Schadstoffe ins Blut freigesetzt werden. Ne?
Mhm.
Und auch da das zu manchen Abstürzen, zumindest in der Vergangenheit, geführt hat.
Ja, ich meine, es ist ja bei uns Menschen ähnlich, wenn wir schnell abnehmen und dann viele Schadstoffe konsumiert haben, kann das ja auch ähnlich problematisch sein.
Ja. Was steht bei euch als nächstes auf der Agenda? Also ich darf das, glaube ich, schon verraten, dass ihr an einem neuen Buch schreibt. Ihr müsst aber nicht verraten, worüber. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist und eurem Verlag. Das ist wahrscheinlich immer noch ein bisschen Geheimnis. Müsst ihr auch
ja,
gar
das
nicht
bleibt
verraten.
Noch ein bisschen Geheimnis, genau. Ja,
aber wir werden es auf jeden Fall rechtzeitig verkünden.
Ja.
Ja, und sonst sind wir natürlich weiterhin, machen wir Touren, Vorträge und sowas und suchen weiterhin auch bestimmte Arten gezielt. Also wir waren ja jetzt bei dir an der Waldakademie gerade, haben da ja auch an einem Projekt gearbeitet und hatten jetzt auch kürzlich so ein Gespräch dort erst, dass wir schon seit ganz vielen Jahren auch etwas im Wahnsinn schon sind, weil wir den Eichhasen unbedingt mal finden wollen.
Eichhasen?
Das ist, ja, es klingt...
Das klingt so ähnlich wie die Wolpertinger, ja.
Genau, also es ist ein Pilz.
Ach, das ist ein Pilz, ne, weil ich jetzt gerade, also Wolpertinger, das sind ja diese Fantasiewesen aus Murmeltier, glaube ich. Reh, was ist da noch drin verbastelt? Also ausgestopfte Tiere und eigentlich ganz furchtbare Teile, wo dann irgendwelche Leute so Fantasiewesen draus gemacht haben und die heißen Wolpertinger. Ne? Das war das und ich dachte gerade Eichhase.
Ja,
und Eichkatze, gut, das ist Eichhörnchen in manchen Gegenden, aber Eichhase.
Und das ist halt ein Pilz, der wächst ja so im Frühsommer besonders gerne, auch durchaus später noch, aber der hat schon gerade so, ja, so im Juli so eine Zeit und der mag halt auch ganz gerne alte Laubwälder. Also der mag gerne alte Eichen, alte Buchen, ist da halt durchaus auch so ein bisschen parasitär unterwegs. aber.
Also das heißt, der mag alte Eichen und Buchen.
Um sie zu verdauen, ja.
Also irgendwann auch zu töten. So,
ja.
Oder,
ja. Ja, das ist Teil des Verdauungsprozesses.
Genau, also es ist ein sehr großer Pilz.
Wie sieht der aus?
Ja, der hat so ganz viele kleine Hüte.
Zwei lange Ohren, nein.
Die so zu einem zusammenwachsen. Ja, ich weiß auch nicht.
Wie kommt denn der Name zustande? Eichhase?
Naja, der wird halt wie so ein großer Knubbel, ungefähr in Hasengröße vielleicht.
Ah, aber das
und wenn so ein Hase sich duckt und zusammenzieht, ist er auch so von der Farbe ähnlich. Also ich denke, also das macht schon vielleicht ein bisschen
Sinn. Wie so ein Hase, der unter der alten Eiche sitzt und sie
so
tötet.
Ich bin ein Hase, ich tue der Eiche nichts. Liebe Eiche. Und was da drinnen so weh tut, das bin ich nicht. Ah, der Eichhase. Ja, könnte sein, dass es nicht mein allerbester Freund ist, aber.
Ja, aber das ist.
Das gehört zu.
Und leider auch doch relativ selten halt. Ja. Also klar, es gibt so ein paar Hotspots vielleicht noch, aber ne, so schöne alte Laubwälder sind schon wichtig. Also das merken wir auch so aus Pilzsicht sozusagen immer wieder. Wir haben ja auch eine Zeit lang, da haben wir jetzt mittlerweile alle mental, ne, im Geiste gesammelt, was wir vorhin hatten. Wir haben sie jetzt nicht gegessen, aber die ganzen Stachelbärte,
ja.
Das hat auch ein paar Jahre gedauert, bis wir alle zusammen hatten. Das sind ja auch Pilze, die gerne an eher altem Holz wachsen. Ne? Also
aber an totem auch? Also
auch an totem, auch teilweise an lebendem. Aha. Kommt man ein bisschen auf den Stachelbart an, aber Tendenz eher Totholz. Und
die sehen so ein bisschen aus wie, ich kenne nur an der Buche, wie so eine weiße Koralle eigentlich.
Also ja,
so
genau.
Ja, das ist dann Hericium coralloides. Das ist dann
der heißt der lateinische Name. Oder? Interessant.
Ja, genau. Also
der ästige Stachelbart, genau.
Das ist echt, sind auch super schöne Pilze. Theoretisch essbar, aber praktisch sollte man es nicht tun, weil sie halt so selten sind. Natürlich in einer idealen Traumwelt, in der überall alte Wälder stehen, wäre der wahrscheinlich, oder dieses sind ja mehrere Pilzarten, wären sie wahrscheinlich sogar relativ häufig, weil sie halt gerne die alten Bäume dann verdauen würden, die halt schon dreistellig was auf dem Buckel haben. Und dann könnte man sie wahrscheinlich auch sammeln und essen. Aber in der Welt, in der wir gerade leben, leider nicht.
Na gut, also, aber das hatten wir ja vorhin schon, Liebe muss nicht immer durch den Magen gehen.
Genau.
Zumindest nicht bei bedrohten Arten. Ja, ist ja leider immer noch weit verbreitet. Ja, wie seht ihr das grundsätzlich dann mit dem Pilz sammeln? Es gibt ja viele Leute, die ziehen dann los mit ihren Körbchen. Ist ja immer wieder die Frage, schadet das den Pilzen?
Kommt drauf an. Also es gibt halt Pilzarten, die sind so selten, wie zum Beispiel Stachelbärte. Da macht es schon wahrscheinlich eher Sinn, die einfach da zu lassen, wo sie sind.
Darf man die denn sammeln, wenn ich nur mal kurz zwischenfrage?
Die Stachelbärte dürfte man sammeln.
Aha.
Sind teilweise Rote-Liste-Arten auch, soweit ich weiß. Aber Rote-Liste sagt ja, also es ist ja teilweise auch gerade bei Pilzen oft so ein bisschen absurd, dass ein Pilz vielleicht mega selten ist und der steht auch auf der Roten-Liste. Aber theoretisch dürfte man ihn trotzdem sammeln. Und dann gibt es aber auch Sammelverbote bei bestimmten Arten, die aber nicht zwangsläufig wiederum selten sein müssen. Also es ist so ein bisschen...
Klingt unlogisch.
Unlogisch teilweise, leider. Naja, auf jeden Fall, so seltene Arten sollte man am besten da lassen, wo sie sind. Weil da, wo sie sind, haben sie ja zumindest einen Lebensraum gefunden, der ihnen passt. Und wenn da jede Spore möglichst dort in dem Lebensraum sich verbreiten kann, umso besser. Etwas häufigere Arten, da macht es eigentlich nichts, weil man erntet ja nur den Fruchtkörper. Das ist ja so, als würde man eigentlich einen Apfel vom Apfelbaum ernten. Der Baum stirbt ja nicht, wenn man einen Apfel abpflückt. Und so ist es eigentlich ja auch bei den Pilzen. Und wenn man die dann noch gut transportiert, also luftig, und dann noch möglichst eine schöne lange Tour dranhängt und die spazieren trägt, durch die Gegend, dann verteilt man natürlich auch deren Sporen. Ne, wenn die im Sammelkorb sind, die sporen ja die ganze Zeit aus. Und vielleicht hilft man denen sogar noch ein bisschen, wenn man es gut macht.
Auch ein interessanter Gedanke. Ne? Das ist, wenn man, da gibt es ja dieses Experiment, wenn man den Pilzhut mal über Nacht auf ein weißes Blatt Papier legt, ne, und guckt, was da über Nacht rausrieselt. Ne? Das ist doch erstaunlich viel.
Ja, und klar, es gibt ja sogar auch Pilzarten, die wollen gegessen werden, aber da muss man natürlich auch dann dazu sagen, Und das ist natürlich auch kein Aufruf, das nachzumachen, weil wenn das alle machen, dann ist es auch nicht mehr gut. Die wollen dann natürlich auch wieder in den Wald ausgekackt werden.
Also wenn man das macht, wäre es ökologisch korrekt, oder?
Ja, aber
es ist ja nur,
sag, viele Menschen, wenig Wald, so das Mengenverhältnis ist dann nicht mehr so in der Balance, glaube ich, dass dieses Experiment noch gut geht. Aber ich spreche jetzt da vor allen Dingen von den Trüffelarten.
Ah, ja, darf man die überhaupt sammeln?
Sind die, in oder? Deutschland die klassischen, also die Trüffeln, die zur Gattung Tuber gehören, die eigentlich so die klassischen Speisetrüffeln sind, nicht.
Die sind geschützt.
In Deutschland, das ist tatsächlich geschützt. Und das ist zum Beispiel auch so ein bisschen so was Absurdes, weil in anderen Ländern, wo man sie sammeln darf, sind sie nicht unbedingt seltener, wenn man sie gut sammelt auf die richtige Art und Weise.
Aber da muss ich natürlich jetzt mal nachfragen. Also jetzt verstehe ich auch, warum Hunde, die ja eigentlich gar nicht fressen sollen, die sind nur trainiert, aber es geht ja eher um Wildschweine dann.
Genau.
Ne?
So, die eigentlich, holen die, aus. Die haben diese Duftstoffe, ja. Die Wildschweine beispielsweise oder auch andere Tiere können die halt wunderbar. Auch Trüffelkäfer, genau, auch kleine Tiere können die wahrnehmen, futtern die. Die Trüffel will auch genau das, sie will gefressen werden, damit ihre Sporen dann durch den Magen-Darm-Trakt eines Tieres sozusagen als Taxi durch den Wald transportiert werden, irgendwo wieder ausgeschieden werden und hoffentlich dann an einer geeigneten Stelle, wo sie dann wieder in Symbiose gehen können mit einem Baum.
So, aber das heißt, in den Gegenden, wo man Trüffel sammeln darf und die deswegen besonders häufig auftreten, hieße das ja, irgendeiner muss die essen und die Hinterlassenschaften im Wald verteilen. So, wenn das jetzt meistens Menschen sind, klappt das natürlich nicht. Die meisten wahrscheinlich auf Toilette gehen würden, aber hängt das dann damit zusammen, dass auch die Wildschweine sich ihren Teil automatisch holen? Oder?
Ja, die sind natürlich auch auf der Suche und helfen da bei der Verbreitung. Die Menschen, klar, die helfen da nicht unbedingt, aber da ist es ja auch ähnlich, wenn man jetzt eine Trüffel erntet, ist ja auch wieder eigentlich nur der Fruchtkörper, sozusagen wie der Apfel. Ja. Es ist natürlich sehr davon abhängig, wie man erntet. Also man muss einen Hund da richtig gut trainieren, unsere Hündin kann das auch. Und dass die wirklich den anzeigt, dann auch bei Bedarf vorsichtig ausbuddelt und dass man da keinen Schaden anrichtet. Man sollte jetzt nicht mit einer Schaufel in ein potenzielles Trüffelgebiet gehen und den halben Wald umgraben, ne? In der Hoffnung, dass dann irgendwas mit dabei ist. Das wäre natürlich
dann
nicht
würde
gut.
Man natürlich auch unreife Trüffeln finden, also hätte da auch kulinarisch gar nichts von. Also die Trüffel wird ja erst angezeigt von Cookie zum Beispiel, also unserer Hündin, wenn sie überhaupt erntereif wäre oder wenn sie drüber ist.
Ja.
Genau.
Jetzt haben wir hier natürlich, oder weiß ich zumindest nicht, Trüffeln, aber wir haben jetzt gerade dran vorbeigekommen an diesem Schaumkraut. Ich finde es relativ bitter, aber hier tauchen zwei Sachen auf. A, wie verarbeitet man das? Und B, wie sieht das eigentlich aus mit der Gülle? Also oft sind
Das ist ein gutes Thema.
Da ist ja, ne, wenn man sagt, ah, so Wiesenkräuter, ganz cool, schmeiße ich mir mal in den Salat. Dann, also, oder es kann ja auch Mist sein, aber in ungünstigen Fällen ist ja Gülle. So, das machen auch hier einige Bäuerinnen und Bauern. Manche machen es auch mit Mist, aber gar nicht gibt es eigentlich nicht. Oder ich kenne es zumindest nicht.
Also bei uns in der Gegend gibt es tatsächlich Magerbeweidung.
Ja.
Da sieht man dann aber natürlich auch nicht unbedingt Wiesenschaumkraut und Löwenzahn so viel, sondern dann sieht man da eher Bärwurz bei uns oder
Orchideen.
Ja, Orchideen, Arnika und so. Also es gibt schon auch andere Möglichkeiten, Flächen zu bewirtschaften, also überall Gülle raufzukippen, zum Glück.
Zum Glück schon,
aber könnte es noch mal ein bisschen mehr sein. Ja, je nach Pflanzenart ist natürlich so, dass gerade so Schwermetalle, was in der Gülle drin ist und so, auch mehr akkumuliert werden. Also zum Beispiel Löwenzahn ist da natürlich schon nicht unbedingt super.
Also Löwenzahn, ich meine, der sieht ja mal sehr fröhlich aus. Und sagt, wow, guck mal, hier eine Wiese voller Löwenzahn. Eigentlich heißt das nur, hey, wir sind happy, weil wir Gülle bekommen haben. Oder im besten Fall natürlich Kunstdünger. Ne?
Ja.
Also, das muss man leider sagen, im besten Fall, weil da sind zumindest keine Antibiotika drin. Ne?
Aber ohne ist ein Traum. Also auch was Pilze angeht, ich meine bei Pflanzen ja auch, die Artenvielfalt auf ungedüngten Wiesen ist ja gigantisch.
Ja.
Und auch was Pilze angeht, so eine stark gedüngte Wiese, da ist nicht so viel mehr los in Sachen Pilzen. Und wenn so eine Wiese ungedüngt ist, wenn man so eine richtig schöne, extensiv beweidete Fläche hat, da geht dermaßen die Post ab, was Pilz Artenvielfalt auch angeht. Also da gibt es die ganzen Saftlinge, die
Wie sehen denn Saftlinge aus?
Bunt, jetzt mal so ganz.
Ah, okay. Ja, weil das hört sich irgendwie an, als ob die besonders saftig sind.
Sind
die
das auch? Ja.
Also die sind alle giftig?
Sind, okay. Genau, und auch, wenn ich mich jetzt nicht irre, die sind, glaube ich, auch geschützt.
Die sind alle geschützt,
genau,
ja.
Und sind wunderschön, also richtig knallig. Da gibt es knallrote, knallgelbe, grüne, alles. Also fast der ganze Regenbogen ist da abgedeckt. Wunderschön. Oder auch.
Ah, interessant. Also, habe ich noch nie gehört, die Bezeichnung.
Gibt ja auch ganz, so dann zum Beispiel spitzkegelige Kahlköpfe.
Das wären jetzt die Zauberpilze.
Das wären dann Zauberpilze.
Zauberpilze, okay.
Die sind ja jetzt auch nicht unbedingt so anspruchslos ökologisch, sondern die mögen gerne magere Weiden. Also, das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, so eine Magerweide.
Wo ich aber noch drauf raus wollte, ist, wenn man jetzt zum Beispiel, ne, also Leute sagen, ich mache Löwenzahnhonig, also das sind Löwenzahnblüten gekocht in Zuckerwasser, ne?
Ja.
Das richtig sehen. So, es ist da also gegüllt worden und soweit ich weiß, gibt es keine komplett wurmfreien Wiederkäuer. Also ich meine damit, das Zeug wird ja dann ausgestreut. Da könnte man sich ja theoretisch, wenn man das roh verzehrt, auch da noch so ungebetene Gäste einfangen. Kennt ihr da irgendwas? Also gibt es wahrscheinlich überhaupt keine Statistik, weil das so unbedeutend ist.
Ja, also ich glaube nicht, dass das so ein Faktor ist. Ich meine, im Grunde genommen, wenn du jetzt einen Acker hast, da wird ja auch durchaus gegült. Ne? Also das ist ja das Gleiche wie auch mit gerade zum Beispiel Fuchsbandwurm, ist ja oft so ein Thema.
Ja.
Der Fuchs, der geht ja auch aufs Erdbeerfeld. Und wenn du Erdbeeren im Supermarkt kaufst, kann auch da der Fuchs vorbeigelaufen sein.
Ja, und da gibt es aber, glaube ich, auch gar keine messbaren Zusammenhänge. Es sind ja, wenn überhaupt, nicht entwurmte Haushunde, wo man es nachweisen kann.
Ja, genau.
Oder Menschen, die halt in der Forstwirtschaft arbeiten, die dann zum Beispiel irgendwie mit so getrockneten Fuchsexkrementen oder so, die dann aufstauben oder was nicht.
Ja.
Also die Wahrscheinlichkeit für Wildkräuter-Essende ist da jetzt nicht erhöht.
Das ist ja schon eine Beruhigung.
Also die größte Bedrohung, die eigentlich ja Gülle ist, ist schon eher für die Artenvielfalt. Ne? Dass einfach natürlich weniger Pflanzenvielfalt, dadurch weniger Insektenvielfalt, weniger Pilzvielfalt etc. Also
wenn wir uns jetzt hier mal so angucken, also auf den ersten Blick, jetzt haben wir hier Gänseblümchen, wir haben hier Löwenzahn, wir haben diesen Schaumkraut, dann würdet ihr schon direkt sagen, na ja, oder nicht?
Ja, ist also bei der Menge an Löwenzahn auf jeden Fall eine klassische Fettwiese. Ne? Mein Löwenzahn ist was Feines und an sich, wenn man jetzt, ne, ist natürlich, man muss da aufpassen beim Sammeln. Also man sollte jetzt nicht auf einer frisch gegüllten Wiese sammeln. Ne? Das
sieht
man und riecht man eigentlich auch. Aber
sollte man mit gesundem Menschenverstand dran vorbeigehen. Aber woran, was gibt es denn so für typische Arten, wo ihr sagt, also wenn die auftauchen, dann weiß man, aha, hier haben wir eine echte, also Magerwiese oder artenreiche Extensivbeweidung.
Also Orchideen sind natürlich immer was Schönes. Und da natürlich auch an alle, die zuhören, der ganz wichtige Hinweis, Orchideen gräbt man nicht aus. Ne? Auch wenn man sie schön findet.
Guter Hinweis nochmal, also, ja.
Sind ja auch unglaublich spannend. So die Knabenkräuter, da ist ja auch, die sind ja auch absolut auf Pilze angewiesen, auf Mykorrhizapilze. Mhm. Um überhaupt wachsen zu können und so. Aber wenn irgendwo Knabenkräuter zum Beispiel wachsen, gibt ja auch noch andere Orchideen, aber ist immer ein gutes Zeichen. Ne?
Übrigens häufig in Straßengräben, bei uns zumindest.
Mhm. Ja, wenn die mager feucht genug sind und
ja,
so.
Und feucht, genau. Da läuft viel Wasser zusammen. Wenn die so durch den Wald gehen, so eine Straßenböschung, da düngt ja keiner. Da ist auch keine Wiese nebendran. Also haben wir hier so eine Strecke, wo wir immer mit dem Fahrrad fahren. Das ist im Sommer, sieht man immer die ganzen Knabenkräuter da. Okay, also deswegen.
Ja, der Arnika ist natürlich so schon.
Würde es das auch hier geben eigentlich?
Oder? Also könnte ich mir vorstellen. Ich meine, ich kenne jetzt hier nicht, auch jetzt nicht genau die Bodenzusammensetzung vom pH-Wert etc. pp. Aber so theoretisch Mittelgebirge, magere Wiesen gehört eigentlich Arnika dazu oft auch. Also nur.
Was wäre, also, aber das wird man hier natürlich jetzt nicht finden. Was heißt natürlich? Also man findet es nicht, weil hier halt doch viel, viel intensiver gewirtschaftet wird, als es jetzt auf den ersten idyllischen Blick aussieht. Was gibt es? Gibt es so eine Art Allerweltsart, wo man sagt, also am ehesten findet man noch die. Also ich würde, ne, ihr seht schon, ich würde am liebsten den Zuhörern und Zuhörern mal so ein, zwei Sachen mit an die Hand geben, wo man sagt, also wenn ihr die seht, da brauche ich nicht 100 verschiedene Sachen merken, aber das da ist so die Mindestvoraussetzung. Also Knabenkräuter, also Orchideen ist schon mal gut. Ne? Das gibt, die gibt es ja schon ich will nicht sagen, nicht ganz so selten, wenn die eine Gelegenheit haben, Fuß zu fassen. Also insgesamt schon selten, aber es gibt eher mal hier und da so Einzelspots, die müssen eigentlich die meisten Leute bei sich zu Hause finden.
Also bei so sandigen Flächen wären Thymian auf jeden Fall auch oft so, ne? Sandthymian. Ja. Genau. Ja.
Und der riecht auch so wie der Küchenthymian, oder?
Ja, der hat auch so einen wechselnden Geruch. Also okay. Zumindest der Arzneithymian, der kann ja mehr zitronig riechen oder eben mehr thymianig. So, keine Ahnung, was man jetzt so als dieses typische
Thymian-Aroma
wahrnimmt oder so. Und beim Sandthymian, der hat auch mehr so einen zitronigen Duft. So.
Also man müsste schon mal genau hingucken, was für eine App würdet ihr empfehlen? Wenn man da jetzt so sagt, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, so wie ich zum Beispiel von Sandthymian, also würde ich jetzt nicht erkennen.
Ja, also das ist natürlich gerade bei eher selteneren Arten, ich meine, Sandthymian geht jetzt noch, ne, aber sind die Apps auch noch nicht immer ganz so fit? Teilweise schon. Wir benutzen eigentlich so drei verschiedene. Das eine ist iNaturalist, damit kann man auch Sachen kartieren.
Also nochmal iNaturalist, also wie iPhone und da so iNaturalist. Ja, okay.
Genau, also die ist super, da ist auch ein Scanner integriert. Wie gesagt, eigentlich mit der Absicht, dass man dann Sachen scannt und sie auch kartiert in einer internationalen Community. Also es ist halt wirklich so Citizen Science, das heißt eine wirklich gigantische Datenbank für alles. Pflanzen, Pilze, Insekten, Vögel etc.
Ach, da sind nicht nur Pflanzen drin?
Da kannst du alles...
Also ich scanne jetzt hier irgendwas, also was
da lebt. Da läuft ein Käferchen vorbei und...
Also ich brauche nur eine App für alles in diesem Fall.
Ja. Genau, das okay. Ist super. Die kann auch... schon mittlerweile auch echt gut Insekten erkennen und so.
Also bei Pilzen ist sie manchmal auch noch nicht.
Ja, Pilze so sind. Fit.
Pilze sind oft noch, insgesamt sollte man sich nicht auf Apps verlassen, was Pilze angeht. Bei Pflanzen sind die meisten Apps schon sehr.
Ja, sonst, wenn es jetzt ums reine Scannen und Erkennen geht, ist PlantNet und Flora Incognita, die beiden sind auch nicht schlecht. Genau. Aber kartieren ist natürlich auch super, ne, wenn man da mitmacht. Also wenn man mithilft bei diesem internationalen Projekt halt seltene Arten zu kartieren oder auch häufige, ja, geht ja auch um häufige, geht ja auch teilweise mal darum, vielleicht auch um Zeitpunkte festzustellen, das kann man dann auch irgendwann ablesen, dass man irgendwann so sieht, hey, irgendwie Pflanzenart XY ist jetzt plötzlich, blüht die schon im Mai und sonst blühte sie immer bisher frühestens im Juni oder so, was ist da los, also so, ne, ja. Mit solchen Daten kann man ja unglaublich viel auch anfangen, also so was Forschung angeht.
Das ist mal was Positives gegenüber Social-Media-Datenkraken, ne, es ist hier mal umgekehrt, deswegen auch nochmal ein schönes Beispiel, dass man nicht alles verteufeln muss, Daten sammeln, in dem Fall weiß man ja dann auch, für wen das ist. Und dieses Citizen Science, also dass alle Menschen mitmachen können bei Forschung, das finde ich super cool. Also man schenkt den Leuten im Prinzip die Daten, ich habe das da und da gefunden und die sagen einem dafür, was es ist.
Ja, und man muss jetzt auch nicht genau da, wo jetzt die Pflanze steht, sondern man kann da auch einen Radius angeben. Also wenn man jetzt zum Beispiel gerade bei einer seltenen Orchidee sagt, okay, ich möchte jetzt nicht genau zeigen, wo die ist, weil sonst vielleicht doch jemand das Schäufelchen nimmt und die ausgräbt und damit auch tötet, sondern genau, man kann da auch Radien angeben und dadurch sozusagen eher Gebiete markieren, in denen bestimmte Arten vorkommen.
Also auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ne? Also wirklich, man weiß ja manchmal gar nicht, wie schlecht Menschen sein können, ne? Die sowas gezielt dann suchen.
Ja,
also kann nicht allzu viele sein, aber immerhin. Ne?
Ja, ich meine, ungezielt ist es vielleicht auch teilweise ohne bösen Hintergedanken, dass man vielleicht auch einfach denkt, oh, das ist aber eine schöne Blume.
Ja, aber die Leute, hätte ich in der App, also
gerne
in meinem
Garten. Ja, das ist dann
Vanessa
schon.
Hat einen, was, keine Ahnung was. Ich sag mal, wie hieß der Thymian? Ich habe einen Sandthymian gefunden. Ich hole mir noch den Spaten, der fehlt mir noch.
Ich glaube, da kannst du dir einen Ableger ziehen. Ich glaube, das nimmt er dir nicht übel.
Oder was Selteneres, ja.
Ja, aber.
Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Okay, aber das ist ja. Na gut, da muss man aufpassen dann. Aber das kann man über den Radius machen. Aber das wären schon mal drei Apps. Wobei dieses iNaturalist, das hat natürlich den Vorteil, dass man nicht ständig zwischen verschiedenen Apps rumseppen muss. Und du hast es auch nochmal gesagt, Vanessa, auch mal ganz wichtig: 100% gibt es ja nicht. Egal, ob bei Vogelstimmen oder sonst irgendwas. Man muss schon dann immer noch mal selber hingucken, ne? Aber das machen die ja, die verlinken ja teilweise auch auf entsprechende Beschreibungsseiten. Ne?
Ja, und ich sag mal so, auch bei unseren Videos, wir sind ja auch nicht unfehlbar, also wir machen das alles ja auch ein bisschen auf eigenes Risiko und experimentieren darum. Also jede Person muss selber verantwortlich dafür sein, was sie in ihren Körper tut und isst und nur weil wir teilweise auch experimentieren mit leichten Vergiftungssymptomen.
Was macht ihr denn da zum Beispiel? Macht ihr mal, gucken. Heißt, es ist, könnte Symptome verursachen, aber wir testen es mal. Oder wie darf ich das verstehen?
Wir haben einige Jahre auch recht intensiv am Fliegenpilz
geforscht.
Der ja eigentlich ein Giftpilz ist. Und er ist es ja auch, also es ist ja nicht nur eigentlich, sondern wenn man jetzt einfach Fliegenpilze sammelt und insbesondere die roh isst, ist keine gute Idee. Aber wir haben da so ein bisschen rum experimentiert, wie man sie halt am besten zubereiten kann, dass sie eher so eine beruhigende und schlaffördernde Wirkung haben und keine Übelkeit auslösen und sowas. Aber das ist natürlich hohes Risiko, ne? Also da gibt es auch keine Langzeitstudien und so.
Nein, sagen wir mal, also höchstens aus alten Kulturen, aber es sind ja keine echten Langzeitstudien, aber so seid ihr wahrscheinlich auch erst drauf gekommen, ne, dass
genau.
Fliegenpilz eingesetzt wurde. Wozu hat man den früher eingesetzt? Als Schlafmittel oder zum
Ja, so rituell, also aber ja. auch zum Beispiel vor langen Wanderungen, also in Sibirien und so. Auch es gibt auch die Geschichte, dass man zum Beispiel, also Rentiere sind ja teilweise so teildomestiziert,
ja.
dass man so Rentiere auch angelockt hat mit Fliegenpilzspuren, weil die wohl auch sehr gerne essen. Aha. Also so auf verschiedene Weise genutzt.
So, dann seid ihr auf die Idee gekommen und habt gesagt, okay, wenn die das können, könnten wir es immer zumindest ausprobieren.
Ja.
Wie war eure Erfahrung mit Fliegenpilzen?
Ja, kam dann immer auf die Zubereitung an. Wir sind auch immer natürlich sehr vorsichtig gewesen und so.
Das heißt, einer von euch beiden ist Fliegenpilz und muss ich den Notarzt rufen.
Also ein paar Sachen weiß man ja natürlich schon. Wir waren ja jetzt nicht die Ersten. Ne?
Ja.
Und dass man da mit der Dosierung aufpasst und so und da nicht gleich all in geht.
Ja.
Sozusagen. Und
dass jeder Pilz auch unterschiedlich viel Wirkstoffe eben enthält und so.
Ja, aber nochmal ganz klar der Hinweis, ist ja keine Empfehlung, sondern es ist nur euer persönliches Experimentieren. Wie ist denn das grundsätzlich mit, ihr schreibt ja auch Bücher, aber eben auch, habt auch euren YouTube-Kanal, wenn ihr sagt, zum Beispiel Ackerschachtelhalm, echt lecker. Und die Leute, sag mal, es würde aus irgendeinem, also bei euch stimmt es ja, aber würde so irgendeinem Grund zu etwas leicht Verwechselbaren greifen. Gibt es in solchen Bereichen, wir haben ja bei uns bei der Waldakademie mit ähnlichen Dingen zu tun, Fälle, wo es schon mal zu Haftungsproblemen gekommen ist, also nicht unbedingt bei euch, sondern generell in der Szene?
Ja, also das
ist jetzt ehrlich gesagt nichts bekannt.
Also ich meine, es gibt halt so den Klassiker, das ist halt eine sogenannte Verzehrfreigabe. Ja, das klingt jetzt schon ein bisschen.
Ja, aber man muss sich auch groß beschäftigen.
Das ist halt, wenn jetzt irgendwie, wenn du jetzt zu mir kommst mit einem Pilz in der Hand und sagst, hey, kann ich den essen? Und ich sag dir, ja klar, kannst du essen. Oder noch besser, du schickst mir einfach ein Foto. Deswegen sowas, wir kriegen auch öfter mal Fotos zugeschickt, wo Leute fragen, ob wir ihnen sagen können, so kann ich das essen. Und da gibt es bei uns halt immer nur eine Antwort, können wir dir leider nicht sagen. Also so. Ja. Selbst wenn es eine essbare Art ist, also selbst wenn jemand uns jetzt ein Foto schickt von einem Steinpilz und es ist definitiv ein Steinpilz, kann es ja trotzdem sein, auf der Seite, die man nicht auf dem Foto sieht, ist er schimmelig oder der ist nur einer von vielen Pilzen im Korb und so. Also so Verzehrfreigaben sind halt schwierig und der Rest ist halt einfach dann Eigenverantwortung. Ne? Man muss halt wirklich vorsichtig sein, was man seinem Körper antut und was nicht.
Und sich selber auch nicht überschätzen. Also gerade im Thema Pilze, da ist dann so oft die Begeisterung da und dann will man vielleicht, dass es die Art ist und denkt, ach, der sieht halt so aus und ob da jetzt jedes Merkmal stimmt. Und dann würde man es essen. Also wir würden auf jeden Fall davon schwerst abraten, irgendwelche Pilze zu verzehren, die man nicht hundertprozentig kennt und wirklich genau bestimmt hat. Und auch wenn man zum Beispiel bei einem einzelnen Fruchtkörper denkt, oh, der sieht ein bisschen anders aus, ja, dann vielleicht einfach nicht essen und vielleicht einen Pilz weniger im Korb ist jetzt auch nicht so tragisch.
Nee.
Also
ja, und es gibt halt so Sachen, auch zum Beispiel auch bei Pilzen, die haben die Beta-Glucane, die sind nach allem, was man bisher so weiß, wahrscheinlich sehr gut fürs Immunsystem, immunmodulierend. Und dann Pilze sind ja auch kleine Apotheken und kleine Pharmazielabore. Also was da teilweise so drinsteckt, unglaubliches Potenzial, muss man auch noch ganz viel forschen. Aber es könnte echt sein, dass viele Pilze eigentlich wirklich mega gesund sind oder mega gesunde Substanzen enthalten. Aber es gibt auch Schwermetalle und Pilze lieben teilweise wirklich Schwermetalle.
Tschernobyl lässt grüßen. Ne?
Ja, das ist dann eher Radioaktivität.
Ja, also
auch, ne? Das ist auch
Cäsium.
Ja.
Genau, also
keine Ahnung, was da alles angereichert
und
hat.
Und wenn du jetzt Pilze am Straßenrand an einer vielbefahrenen Straße, da wachsen die teilweise gerne, wie ja auch die Knabenkräuter, wo du schon erwähnt hast, dass man die auch manchmal am Straßenrand findet, gibt es dann auch, dass da Pilze wachsen, weil Boden ist nährstoffarm, da wurde nicht gedüngt so viel. Teilweise, je nach Straße, kommt natürlich drauf an, ne? Aber an manchen ist es so. Und dann findest du da echt tolle Pilze und in großer Zahl, aber die sind dann teilweise massivst schwermetallbelastet durch den Reifenabrieb, durch die Abgase. Und so, ich meine, früher war sogar noch Blei im Benzin. Also,
und das ist vielleicht noch im Boden.
Ne? Ja, und der Reifenabrieb ist auch durchaus ein Schwermetallfaktor. Also auf so eine Sachen muss man natürlich auch sehr Acht geben, wenn man Pilze sammelt oder auch Pflanzen. Also ja, die können auch Schwermetalle beispielsweise anreichern. Ne? Also da geht es echt darum, wo sammelt man überhaupt?
Ja.
Und muss ich dann auch überlegen, so ja, okay, würde ich das... Also die Euphorie sagt er mir oft... Ich habe das gefunden, ich freue mich so mega. Ich sammle das jetzt alles und bin super glücklich. Und guck mal, wie riesig das alles ist hier, die Pilze und so. Aber da muss man manchmal die Euphorie kurz anhalten und sich so überlegen, so okay, würde ich jetzt beispielsweise
diesen Steinpilz im Supermarkt kaufen, wenn der so halb vergammelt da schon liegt.
Bitte,
und das würde man wahrscheinlich nicht. Aber tatsächlich zum Beispiel bei Pilzen, die häufigste Pilzvergiftung ist eben eigentlich eine Lebensmittelvergiftung, dass Menschen eben einfach zu alte Pilze sammeln.
Ja, ja, nochmal ein schöner Hinweis. Also ihr merkt übrigens schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass wir in der Zivilisation zurück sind. Hier wird fleißig geflext und sonst was veranstaltet. Passt aber trotzdem ganz gut zum Thema, weil ja auch Pilze hier wachsen können. Und manche Leute sagen, wow, ich habe die sogar im eigenen Garten. Da sollte man erstmal gucken, was ist da so im Untergrund passiert, was habe ich da vielleicht selber gemacht, vielleicht 10, 20 Jahre vorher, wo ich noch nicht so umweltbewusst war. Wie auch immer, also man kann es bei euch ja nachlesen, man kann es bei euch nachschauen und man kann es auch live erleben, was ich persönlich immer besonders schön finde. Also könnt ihr gerne erstmal durch die Bücher und YouTube-Kanal anfixen lassen und dann im Zweifelsfall mal einen Live-Kurs buchen, weil dann hat man das Objekt direkt vor Ort und man könnte direkt sagen, also das stimmt grundsätzlich schon, ne? Toller Steinpilz, aber hier direkt am Straßenrand, in einer vielbefahrenen Straße, gibt das unkalkulierbare Gewichtszunahmen durch Schwermetalle, die man nicht haben möchte. Also ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr meine Podcast-Gäste wart. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß, Entdeckerfreude mit der Natur und weil ihr so wahnsinnig fasziniert seid von Natur, werdet ihr laufend neue Sachen zu berichten haben. Also nochmal, ich hatte es ja schon mal erwähnt, ihr schreibt schon an einem neuen Buch. Wann soll es rauskommen? Nächstes Jahr?
Ja. Genau, 2026 im Sommer.
Und bis dahin könnt ihr euch, falls ihr es noch nicht gelesen habt, Fast so wild, um wahr zu sein, schon mal einstimmen und darauf vorbereiten. Also, vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir.
Dankeschön.
Schön war's.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.